Folge 38 vom Klartext-Podcast mit Thilo Baum. Heute, Denglisch ist Bullshit. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Klartext-Podcast. Ich möchte heute eine Folge machen zum Thema Anglizismen, ein fürchterliches lateinisches Fremdwort. Anglizismen sind englische Wörter in der deutschen Sprache. Also in dem Moment, wo Sie Computer sagen, in dem Moment sind Sie bei einem Anglizismus und wir sprechen Denglisch, denn wir könnten ja theoretisch auch Rechner sagen und tatsächlich auch ein deutsches Wort verwenden. Jetzt scheiden sich die Geister natürlich bei der Frage, sollen wir Denglisch verwenden, dürfen wir oder sollen wir es nicht? Ist es verboten? Und in der öffentlichen Diskussion zu dem Thema gibt es ja eigentlich fast nur Extreme. Also so nehme ich das wahr. Ganz viele Denglisch-Gegner sind wirklich sehr, sehr radikal gegen jede Art von Denglisch. Und ich möchte Ihnen hier mal meine Position vorstellen und ich versuche damit einen Mittelweg zu gehen. Das heißt, ich möchte weder das eine noch das andere Extrem. Also ich möchte weder Denglisch um seiner selbst willen so viel wie es nur geht, weil es schick und modisch ist, noch möchte ich eine reine deutsche Sprache ohne jedes Denglisch. Und ich möchte Ihnen das mal ein bisschen zeigen, warum ich zu dieser Position komme und wie ich dazu komme und das auch anhand einiger Beispiele zeigen. Bevor wir richtig zum Thema kommen, will ich noch was vorweg sagen, nämlich etwas zur Schreibweise. Ich beobachte immer wieder, dass Menschen, die Denglisch schreiben, also wenn sie zum Beispiel von Party im Plural schreiben, Parties, dass sie dann auch die englische Pluralbildung verwenden, indem sie Parties nicht mit YS schreiben, sondern mit IES, weil man eben im Englischen diese eine Ausnahme hat. Wenn ein Substantiv auf Y endet, dann ist der Plural eben IES. So, dazu ganz kurz nur folgende Überlegung. Wenn ich mit einem deutschen Auto auf einer französischen Autobahn unterwegs bin, dann halte ich mich mit meinem deutschen Auto, mit meinem deutschen Nummernschild an die französischen Straßenverkehrsregeln und halte mich dort ans Tempolimit. Und das ist vielleicht eine schöne Eselsbrücke auch für die Überlegung, wenn ich mit einem englischen Wort in der deutschen Sprache unterwegs bin, dann passe ich mich auch den Grammatikregeln der deutschen Sprache an. Das bedeutet, wenn ich das englische Wort Party oder Baby nehme und in einem deutschen Text verwende, dann unterwirft sich dieses englische Wort seinem Gastgeber und der deutschen Grammatik und die Pluralbildung ist dann eben einfach YS. Ja? Das ist eine spannende Sache, an die denken viele Menschen nicht. Wenn man den Fehler, Partys mit IES zu schreiben, zu Ende denken würde, dann müssten sie ja auch das Wort Computer kleinschreiben oder andere Wörter, die sie aus dem Englischen übernehmen, weil sich ja im Englischen Substantive kleinschreiben. Im Deutschen schreiben sie sich groß und wenn Sie jetzt das Wort Computer schon groß schreiben, dann halten Sie sich ja schon an die Regel, dass Sie ein englisches Wort, das zu Gast in der deutschen Sprache ist, an die dortigen Regeln hält. Und deswegen ist es im Grunde auch völlig klar, dass wir bei der Pluralbildung nicht IES schreiben und auch, dass wir beim Genitiv keinen Apostroph setzen. Auch oft immer wieder gern falsch gesehen. Do's und Don'ts, da schreiben die Leute Do's, D-O-S und Don'ts schreiben sie dann D-O-N-T-S. Und das ist natürlich völliger Quark. Na, das ist totaler Quatsch. Also ein Du, wenn ich von dem D-O, von dem Du im Deutschen ein Plural bilde, kommt kein Apostroph hin. Das schreibt sich einfach D-O-S. Im Englischen wäre ja auch kein Apostroph da. Den gibt es ja nur dann bei der Genitivbildung. Und beim Don't sollten wir einfach mal schauen, wofür steht eigentlich der Apostroph? Der steht ja nun mal für das O in Not. Und ist an der Stelle eine Abkürzung und deswegen ist es natürlich Quatsch, diesen Apostrophen hinter das T zu setzen. Also das sind jetzt so ein paar kleine, sagen wir mal, Besserwissereien von meiner Seite. Ich will auch gleich zum Thema überleiten, aber was Sie jetzt von mir gehört haben, ist natürlich erstmal der Deutschlehrerblick. Beim Thema Denglisch, beim Thema Anglizismen dominiert der Deutschlehrerblick. Der ist manchmal wichtig, manchmal ist er aber auch nicht wichtig. Also manchmal ist dieser Deutschlehrerblick übertrieben. Wenn ich jetzt sage, wir schreiben Partys im Deutschen mit YS und Do's und Don'ts auf diese und jene Weise, dann halte ich das für relevant. Weil wenn Sie das anders schreiben, wenn Sie das so schreiben wie die anderen, dann ist es halt falsch. Es ist halt definitiv ärgerlich. Es ist ja wie ein Kommafehler. Ja? Ich sage jetzt auch nicht, dass wir keine Korrektur brauchen oder dass wir Fehler machen sollen. Ich will nur den Fokus darauf lenken, dass dieser Blick, inwiefern Denglisch, Anglizismen, inwiefern die korrekt sind, das ist nur eine Seite der Medaille. Es gibt da noch eine andere Seite und über die will ich Ihnen heute ein bisschen was erzählen. ganz massiv. Vertritt diesen Deutschlehrerblick zum Beispiel die Zeitung Deutsche Sprachwelt. Das ist eine sehr konservative Zeitung über die deutsche Sprache. Dort heißt sogar der Chefredakteur nicht Chefredakteur, sondern Schriftleiter. Also die Deutsche Sprachwelt hasst wirklich alles in der Sprache, was nicht deutsch ist. Das ist mir zu nationalistisch. Ja, ich habe nichts gegen die deutsche Sprache. Im Gegenteil, die deutsche Sprache ist wundervoll. Sie ist vielseitig. Sie ist ein wirklich tolles, ein toller Werkzeugkasten und bringt unfassbar viele verschiedene Nuancen, Facetten, Gefühle zum Ausdruck, für die andere Sprachen jetzt vielleicht nicht so geeignet sind. Dafür haben dann andere Sprachen wiederum ihre Vorteile, wenn wir jetzt gleich über ein paar Beispiele im Denglischen sprechen. Aber dieser Nationalismus in der Sprache, den finde ich übertrieben. Und den finde ich auch in der Business-Kommunikation, in der Unternehmenskommunikation nicht wirklich sinnvoll, weil es dann auch sehr, sehr viel mehr Energie kostet, überhaupt diesen nationalistischen Sprachregeln zu folgen und man so einen wirklich engstirnigen Scheuklappenblick nur auf Korrektheit hat, das ist ja schon fast autistisch, also ich meine damit jetzt nicht das Krankheitsbild, sondern den landläufigen Begriff autistisch, so dass man wirklich um sein eigenes Weltbild kreist. Eine spannende Frage zum Thema Denglisch, auch was diese Denglisch-Kritiker betrifft, ganz viele Denglisch-Gegner hacken auf jedem englischen Wort rum, das wir verwenden, aber verwenden problemlos Latein und Französisch. Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Wenn Sie in Ihrer Firma eine Debatte haben über Denglisch oder nicht und jemand spricht sich gegen Denglisch aus, dann schauen Sie mal seine Sprache an oder Ihre Sprache. Und wenn da lateinische oder griechische Fremdwörter vorkommen oder jemand Französisch spricht oder französisch entlehnte Vokabeln verwendet, dann ist das inkonsequent. Also warum darf ich denn ein Prozedere koordinieren, also lateinisch, aber keine E-Mails checken? Ich habe von keinem fanatischen Denglisch-Gegner jemals eine vernünftige Antwort auf diese Frage erhalten. Also mir erschließt sich das dann nicht, dieser Fanatismus erschließt sich mir nicht. Ich könnte mir höchstens so eine Art Anglophobie vorstellen, also Hass auf Amerikaner oder sowas. Und das ist für mich eben nicht verständlich. Da habe ich keine Ahnung, warum die Leute so denken. Für mich sind diese Sprachen gleichberechtigt und wenn ich wirklich eine nationalistische Sprache haben will, eine reine deutsche Sprache, dann muss ich wirklich Schriftleiter sagen und dann darf ich auch nicht mehr Baby sagen und nicht mehr Shampoo sagen, sondern dann brauche ich dafür wirklich deutsche Synonyme und das macht es dann doch sehr krampfig. Ich finde, es ist sehr relativ, das Thema. Also ich selber habe kein Problem, kein generelles Problem mit Anglizismen, sondern es hängt immer vom Kontext ab. Wenn ich im Deutschen das Wort Strategie habe, dann sagt das genau das Gleiche wie das englische Wort Strategy und es hat im Deutschen keinen Sinn, das englische Wort Strategy in einen Satz einzubauen. Also wir haben uns für diese und jene Strategy entschlossen, ist natürlich Business Bullshit. Ja? Das ist Bullshit Bingo, das ist richtiger Quatsch. Beim Wort Strategie ist alles klar, da gibt es keinen Grund, ein englisches Wort zu verwenden. Da bin ich auf der Seite derer, die sagen, nein, wir vermeiden das Denglisch. Wenn ich jetzt aber Wörter habe, wie zum Beispiel Awareness, und ich überlege mir, was heißt Awareness im Deutschen? Das heißt so viel, da geht es um Bewusstsein, Präsenz, um Erkenntnis, Wahrnehmung spielt da rein. Und wenn ich sagen möchte, dass jemand in der öffentlichen Wahrnehmung eine bestimmte Präsenz hat, dann ist vielleicht ein Produkt, eine Marke, ein Mensch, ein Promi, dann ist ja vielleicht das Wort Awareness gar nicht so schlecht, weil es einfach wirklich ein Spektrum abbildet, für das ich im Deutschen mehrere Wörter zusammenfassen müsste. Ja, so bin ich dann nicht gegen Denglisch, sondern dann sage ich, ja, dieses Wort verwende ich. Ähnlich wie das Wort Performance. Was ist Performance? Performance ist Leistung, Wirkung, Verhalten. Das sind ganz viele verschiedene Dinge. Also wenn ich über die Performance eines Unternehmens spreche, dann meine ich damit nicht nur den Umsatz, sondern ich meine insgesamt, wie verhält sich das Unternehmen? Wie tritt es auf? Wie schnell sind die Prozesse? Wie reibungslos sind die Prozesse? Das sind so viele verschiedene Dinge, dass ich auch an dieser Stelle tatsächlich zum Denglisch neigen würde. Also hier würde ich auch den Anglizismus verwenden, weil er für meine Begriffe deutlicher ist als der Krampf, im Deutschen Wörter zusammenzusuchen. Auch das Wort E-Mail zum Beispiel ist für mich so normal geworden in der deutschen Sprache, dass ich niemals auf die Idee kommen würde zu sagen elektronische Post. Es gibt übrigens die E-Mail auch im Lateinischen. Also die alten Römer haben auch schon E-Mails geschickt. Eine E-Mail auf Lateinisch ist literae electronicae. Das ist ein Plural. Also Briefe sind ein Pluralwort. Literae electronicae, falls Sie mal angeben wollen. Also, die Frage, ob Denglisch okay ist oder nicht, hat zwei Dimensionen, mindestens. Ich sehe diese zwei. Erstens, die Frage nach der Korrektheit der Sprache, das ist der Deutschlehrerblick, der geht tendenziell in die Richtung des Nationalismus. Und der zweite Blick, die zweite Dimension, ist die Frage nach dem Pragmatismus. Und das zählt für meine Begriffe in der Business-Kommunikation, welche Codes sind bekannt, welche nicht. Hier spielt es weniger eine Rolle, was ist denn jetzt wirklich formvollendet, deutsche Sprache und super korrekt, sondern was funktioniert. Und bevor Sie im Unternehmen mal übers Denglisch nachdenken oder sich das verteufeln lassen von Vertretern der nationalistischen Fraktion, dann sollten Sie diese beiden Aspekte zumindest meiner Meinung nach überlegen. Also Codes sind dann gut, wenn sie klar sind. Also Insider-Vokabeln sind genauso wie Fremdwörter oder Denglisch in Ordnung, wenn das Publikum, die Zielgruppe es versteht. Wenn ich so eine Formulierung habe wie Q1, ja, dann wissen Unternehmensangehörige in aller Regel, dass damit das erste Quartal gemeint ist. Oder im Management, wenn ich eine Abkürzung habe, die BD heißt, also Berta Dora, dann ist das halt Business Development. Das ist, natürlich kann ich das auf Deutsch sagen, Geschäftsentwicklung sicherlich. Aber ich sehe halt keinen Grund, in einem Unternehmen, welches mit seiner Kommunikation klarkommt, und die Kommunikation besteht halt zum Teil aus Denglisch, warum man das jetzt übersetzen sollte ins Deutsche? Oder warum sollte ich PR, warum sollte ich das für Public Relations, warum sollte ich das in Öffentlichkeitsarbeit übersetzen? Ich meine, klar, ich kann es machen, ist auch kein Problem, wenn ich von Öffentlichkeitsarbeit spreche. Das ist jetzt was anderes als die Strategy und die Strategie, denn der Begriff PR oder PR hat sich nun mal etabliert. Wir reden von PR und nicht von ÖA. Die Frage ist immer, welche Codes haben sich eingebürgert, welche Codes sind schon normal. Und wir haben hier bei diesen beiden Dimensionen einerseits der Deutschlehrerblick, andererseits der pragmatische Blick. Da geht es im Geschäftsleben eben oft nicht um das, was das Bildungssystem predigt. Es geht eben meistens nicht um den Deutschlehrerblick. Die Maßstäbe sind völlig andere. Also der akademische Zugang, den viele haben, die studiert haben, geht am Business oft genug vorbei. Im Business zählt oft nicht, was korrekt ist, sondern was funktioniert. Eine Formulierung wie Handy, ja, Handy, Mobiltelefon, ist natürlich nicht korrekt, ja, das sagt dir jeder Denglischgegner, weil es im Englischen eben anders heißt. Aber es ist ganz im Ernst völlig egal, denn das Wort funktioniert und ist klar. Genauso das Wort Baby, völlig normal im Deutschen, oder Callcenter oder Shampoo. Der Denkfehler ist halt oft zu glauben, nur was korrekt ist, sei gut. Das ist ein Glaubenssatz, der kommt aus der Uni, der kommt aus der akademischen Welt. Der Fokus vieler Wissenschaftler liegt entsprechend nur auf der Korrektheit und auf der Präzision. Und der Preis dafür ist dann eben, dass oft gar keine prägnanten Aussagen gelingen, weil es eben vielen mit dem Deutschlehrerblick nicht gelingt, den Pragmatismus in der Sprache rüberzubringen, den wir im Business, im Geschäft eigentlich brauchen. Also es sind einfach verschiedene Dimensionen. Richtig und gut sind zwei verschiedene Dimensionen. Richtig ist nicht das Gegenteil von schlecht, sondern richtig ist das Gegenteil von falsch. Ja? Und gut ist nicht das Gegenteil von falsch, sondern gut ist das Gegenteil von schlecht. Es gibt also vier Kombinationsmöglichkeiten. Etwas kann richtig und gut sein, ja klar, wie zum Beispiel der Begriff Shampoo. Es kann aber auch was richtig und schlecht sein, wie der Begriff Strategy. Das ist vielleicht korrekt, wenn man es Englisch sagt, aber ist natürlich völliger Quatsch. Insofern schlecht, Strategy. Oder manche Dinge sind auch falsch, aber gleichzeitig gut, wie zum Beispiel das Handy. Ich will damit nicht sagen, dass Fehler gut wären. Ich will damit nicht sagen, dass wir Fehler machen sollen, dass eine falsche Sprache eine gute Sprache ist. Das meine ich nicht. Ich will nur darauf hinweisen, dass es zwei verschiedene Kategorien sind, über die wir uns Gedanken machen sollten, bevor wir so eine Entscheidung treffen wie, oh, in unserem Unternehmen verbieten wir Denglisch. Es gibt natürlich auch Beispiele für falsches Denglisch, das wir korrigieren sollten, das ist schon klar. Da ist dann meistens die Bedeutung der Wörter wirklich falsch. Schönes Beispiel, das wir immer wieder in der Presse lesen, ist die US-Administration. Ja, nur ist Administration im Englischen halt nicht Administration im Deutschen. Das ist halt Quatsch. Die Administration im Deutschen ist die Verwaltung. Und wenn ich jetzt US-Administration lese in irgendeinem Zeitungsbericht, dann meint der Redakteur natürlich die US-Regierung. Und es gibt überhaupt keinen Grund, nicht Regierung zu schreiben. Administration hat ja sogar noch mehr Silben, ist länger als Regierung. Oder wir reden von Technologie, obwohl wir Technik meinen. Ja, ich meine, klar, Es sind verschiedene Sachen. Die Technologie ist quasi die Wissenschaft der Techniken. Die Technik selber, also eine neue Technik, zum Beispiel 5G, ist keine neue Technologie, sondern eine neue Technik. Aber dagegen anzustinken, weil, ich sag mal, der Mainstream verwendet eben das Wort Technologie, weil es irgendjemand mal falsch aus dem Englischen übernommen hat. Dort heißt Technology tatsächlich Technik. Und bei solchen Dingen würde ich dann schon diskutieren im Unternehmen, dass wir sagen, okay, wenn es geht, vermeiden wir solche falschen Übersetzungen. Also wenn es geht, vermeiden wir Übersetzungsfehler. Ich habe noch ein paar Übersetzungsfehler für Sie, ganz typisch. Das ist die Formulierung einmal mehr. Hört man immer wieder, das ist einfach falsch. Das ist falsch übersetzt von once more. Im Deutschen heißt es eben immer noch wieder einmal oder noch einmal. Genauso falsch übersetzt aus dem Englischen ist die Formulierung Sinn machen, die es vor 10 Jahren, glaube ich, noch gar nicht gab. Die hat es irgendwie in die deutsche Sprache geschafft, wörtlich übersetzt von Making Sense. Im Deutschen heißt es nun mal Sinn haben oder Sinn ergeben. Und wenn Sie Fremdsprachler konfrontieren mit der Formulierung Sinn machen im Deutschen, dann werden diese Fremdsprachler, also eine Schulklasse in Paris, wird Ihnen wahrscheinlich sagen, das ist falscher Deutsch. Was ich Ihnen sagen möchte, perfekt werden wir nie sein bei der Frage, wie denglisch dürfen wir denn kommunizieren, wie viel ist erlaubt, was ist verboten, sondern es geht immer um die Abwägung zwischen Korrektheit und Funktionalität der Sprache. Auf jeden Fall empfehle ich Ihnen, dass Sie schauen, dass Sie nicht unbedingt falsche deutsche Formulierungen verwenden, nur weil Sie irgendwann mal jemand falsch aus dem Englischen übersetzt hat. Und der nächste Gedanke, ich finde es eigentlich ganz schön, wenn die Menschen auf der Welt zusammenrücken, auch sprachlich. Ich finde die verschiedenen Sprachen, die wir haben, wundervoll. Ich liebe das Französische genauso wie das Deutsche. Und das Englische hat ganz andere Nuancen und Ausdrucksmöglichkeiten als die deutsche Sprache, die wiederum in manchen Gebieten dann der Englischen überlegen ist. Also es ist eine Vielfalt, aber ich finde es prinzipiell schön, dass die Menschen auf dieser Welt zusammenrücken, auch sprachlich, und dass wir schauen, dass wir einander verstehen. Sprache hat dann immer natürlich auch mit Politik zu tun, weil es die Frage ist, wenn ich jetzt tatsächlich das Denglisch verbiete und mich abgrenze gegenüber anderen Sprachen, dann ist das ja ausgrenzend gegenüber anderen Kulturen und Sprachen. Und ob wir so denken wollen, das ist eine politische, eine weltanschauliche Entscheidung. Mich erinnert das übrigens auch noch an ein weiteres Thema, nämlich das Gendern. Also Sie kennen das Gendern, da haben wir plötzlich Studentinnen und ein Sternchen vor den Innen, oder sagen wir Studierende oder zu Fuß gehende statt Fußgänger oder Fußgängerinnen oder Studentinnen und Studenten, oder genügt für alle die männliche Bezeichnung Studenten das generische Maskulinum, das sagt, das Wort der Student schließt die Damen mit ein. Das ist alles für mich auch eine Abwägungsfrage, und da bin ich auch kein Fanatiker. Da bin ich auch nicht radikal dafür oder radikal dagegen, sondern auch da werde ich Ihnen mal einen Kompromiss vorschlagen. Lassen Sie sich mal überraschen. Ich plane das Thema Gendern jetzt mal für Folge 40 ein. Ich hoffe mal, das klappt. Ich muss Ihnen ganz kurz noch dazu sagen, ich bin vorige Woche operiert worden. Ich habe mir bei einem blöden Sturz 2 Bänder gerissen und fahre ständig hier zwischen zu Hause und Krankenhaus hin und her und lasse mich fahren, und insofern weiß ich nicht genau, inwieweit ich meine Termine einhalten kann. Aber ich versuche das, dass wir in Folge 40 mal übers Gendern sprechen. Da reden wir dann über Formulierungen wie Bürgerinnen, Meisterinnen, Kandidatinnen. Das war meine Podcast-Folge für heute. Denglisch ist Bullshit. Ich finde, manchmal ist es Bullshit, nicht immer. Und die nächste Folge wird auch sehr spannend. Da spreche ich über schmutzige Rhetorik, über Demagogen, Manipulateure, die Ihnen die Worte im Mund herumdrehen, die Sie absichtlich missverstehen und Ihnen mit Mitteln der Sprache Dinge unterstellen, die Sie weder gesagt noch getan haben. Es geht also im weitesten Sinne um Ideologie. Mich würde es freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.